Ich lese uns den Text und danach wird Bruder Robert Obmann mit uns beten. Wir finden ihn in 1. Samuel 30, die Verse 1 bis 25. Unser Bruder hat ja den heutigen Vormittag überschrieben als Thema David als prophetisches Modell, diesmal David in Ziklag. 1. Samuel 30, Verse 1 bis 25. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, da waren die Amalekiter in den Süden und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Weiber und alle, die darin waren, gefangen weggeführt, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten niemand getötet, sondern sie hatten sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Und David und seine Männer kamen zu der Stadt, und siehe, sie war mit Feuer verbrannt, und ihre Weiber und ihre Söhne und ihre Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme, und sie weinten, bis keine Kraft mehr in ihnen war, zu weinen. Und auch die beiden Weiber Davids waren gefangen weggeführt, Achinoam, die Jesreelitin, und Abigail, das Weib Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder um seine Söhne und um seine Töchter. Aber David stärkte sich in Yahweh, seinem Gott. Und David sprach zu Abiathar, dem Priester, dem Sohne Abimeles oder Achimeles, bringe mir doch das Ephod her. Und Abiathar brachte das Ephod zu David, und David befragte Yahweh und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie erreichen? Und er sprach zu ihm, jage nach, denn du wirst sie gewisslich erreichen und du wirst gewisslich erretten. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren, und sie kamen an den Bach Besor, wo die Zurückbleibenden stehen blieben. Und David jagte nach, er und 400 Mann, denn 200 Mann blieben stehen, welche zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Felde und brachten ihn zu David. Und sie gaben ihm Brot und er aß, und sie tränkten ihn mit Wasser, und sie gaben ihm eine Schnitte Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen und er aß. Und sein Geist kam ihm wieder, denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sprach zu ihm, wem gehörst du und woher bist du? Und er sprach, ich bin ein ägyptischer Jüngling, der Knecht eines amalekitischen Mannes, und mein Herr hat mich verlassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in den Süden der Keretiter und in das, was Juda gehört, und in den Süden von Kaleb, und wir haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sprach zu ihm, willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Und er sprach, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten, noch mich der Hand meines Herrn ausliefern willst, so will ich dich zu dieser Schar hinabführen. Und er führte ihn hinab, und siehe, sie waren über die Fläche des ganzen Landes zerstreut, essend und trinkend und tanzend wegen all der großen Beute, die sie aus dem Lande der Philister und aus dem Lande Juda genommen hatten. Und David schlug sie von der Dämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, und keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, welche auf Kamele stiegen und entflohen. Und David rettete alles, was die Amalekiter genommen hatten, und David rettete auch seine beiden Weiber. Und es fehlte ihnen nichts vom Kleinsten bis zum Größten und bis zu den Söhnen und den Töchtern und von der Beute bis zu allem, was sie ihnen genommen hatten. Alles brachte David zurück. Und David nahm alles Klein- und Rindvieh, sie trieben es vor dem anderen Vieh her und sprachen, dies ist die Beute Davids. Und David kam zu den 200 Männern, die zu ermattet gewesen waren, um David nachzufolgen, und die sie am Bache Besor zurückgelassen hatten. Und sie zogen aus, David und dem Volk entgegen, das bei ihm war. Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Und jeder böse und nichtswürdige Mann von den Männern, die mit David gezogen waren, hob an und sprach, darum, dass sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir entrissen haben, nichts geben, als nur einem jeden sein Weib und seine Kinder, dass sie sie wegführen und hingehen. Aber David sprach: Tut nicht also, meine Brüder, mit dem, was Jahwe uns gegeben hat, und er hat uns behütet und die Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer wird in dieser Sache auf euch hören? Denn wie das Teil dessen, der in den Streit hinabzieht, so soll auch das Teil dessen sein, der bei dem Geräte bleibt. Gemeinsam sollen sie sie teilen. Und so geschah es von jenem Tage an und hinfort. Und er macht es zur Satzung und zum Recht für Israel bis auf diesen Tag.
Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, von ganzem Herzen danken wir dir für diesen neuen Tag. Wir danken dir für diese Zeit, die wir hier jetzt in der Stille vor Gott und in der Gemeinschaft miteinander und dir verbringen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du uns so reich beschenkst mit allem, was wir brauchen. Herr, und wir möchten uns wieder ganz neu auf dich ausrichten, damit du in unserem Leben das bewirken kannst, was deinem Willen entspricht, dass du uns formen und umgestalten kannst, so wie du es willst, damit du uns befähigst, Herr, dass wir das auch ausrichten können in dieser Welt, was du für jeden Einzelnen von uns schon längst geplant hast. Und so danken wir dir auch für unsere Brüder, die uns dienen hier jeden Tag. Danken für das wunderbare Wort, das du uns immer wieder gibst und aufschließt. Und so möchten wir dich jetzt von ganzem Herzen bitten, dass du auch unseren Bruder Holger wieder ausrüstest mit Kraft und mit Vollmacht und mit Freudigkeit, uns dieses verlesene Wort auch auszulegen. Herr, dass wir verstehen, in welchen Situationen auch ein David gestanden hat. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, du versorgst uns und du stehst über allem und du hast nie das Heft aus der Hand gegeben. So danken wir dir, dass wir dir, diesem unserem Vater, immer wieder Lob und Dank sagen dürfen, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind, durch Jesus Christus und aus Gnaden allein. Herr, so segne diese Stunde, mache unser Herzen weit, damit dein Wort einfallen kann, dass es auf einem bereiteten Boden wirklich aufgehen kann und Frucht bringt zu deiner Ehre und zu unserer Veränderung. Herr, wir blicken zu dir und bitten dich, rede du jetzt zu jedem von uns. Amen.
Über dem Auf und Ab der gesamten Menschheitsgeschichte, wie auch über der ganz persönlichen Geschichte jedes einzelnen Menschen, steht eine große Frage. Worauf läuft am Ende alles hinaus? Was ist das Ziel der Geschichte? Wobei schon diese Frage uns von vielen in dieser Welt unterscheidet. Denn wenn wir fragen, was ist das Ziel der Geschichte, dann haben wir schon ein lineares Geschichtsverständnis. Dann denken wir schon, Geschichte hat einen Anfang und Geschichte hat ein Ende, ein Ziel. Viele haben ja nur das Geschichtsverständnis ewig sich wiederholender Kreise. Da wird dann von einem Ziel gar nicht die Rede sein, sondern alles bewegt sich immer wieder in Kreisen weiter. Aber die Bibel, und ich denke, wir, die wir hier sind, alle Male auch, wir haben ein lineares Geschichtsverständnis. Wir wissen, alles hat einmal von Gott her begonnen und Gott hat der Geschichte auch ein Ziel gesetzt. Was ist das Ziel der Geschichte? Wer behält in diesem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, wer behält die Oberhand? Anders gefragt, wer kann am Ende der Geschichte seine Ziele und seine Gedanken verwirklichen? Das ist die Frage. Zugespitzt formuliert, wer gewinnt? Gott oder Satan? Um die Frage soll es gehen. Wer gewinnt in diesem großen Kampf der Geschichte? Gott oder Satan? Wer kann am Ende seine Ziele, seine Pläne verwirklichen? Gott oder Satan? Ja, ist das denn ernstlich eine Frage? Hat nicht Gott alles erschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare und damit doch auch den Satan? Wie sollte also das Geschöpf dem Schöpfer überlegen sein? Nun, entscheidend ist, wie man die Frage nach dem Sieg definiert. Beim Fußball ist das klar. Gewonnen hat, wer die meisten Tore geschossen hat. Wie aber ist das hier? Wie ist das in der Frage dieses großen Kampfes zwischen Gott und Satan um das Schicksal dieser Welt? Wie kann man hier Sieg definieren? Geht es nur um die Machtfrage, dann ist die Antwort eindeutig. Gott hat einen Tag gesetzt, an dem er den Satan zunächst aus dem Himmelsbereich auf die Erde werfen wird. Offenbarung 12, die Verse 7 bis 9, verbunden mit der Aussage, wehe euch auf der Erde, wehe euch. Das wird in dieser letzten Zeit, in dieser 70. Jahrwoche geschehen. Da wird Satan aus dem Himmel auf die Erde geworfen werden. Das sagt die Bibel. Die Bibel sagt weiter, dass Satan dann vorübergehend für 1000 Jahre während des Millenniums, während des tausendjährigen Reiches, gebunden sein wird, um die Nationen nicht mehr zu verführen. Dass er dann noch einmal kurz losgelassen werden wird, nach Ablauf dieser 1000 Jahre, um dann endgültig zu dem Antichristen und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen zu werden. Das lesen wir Offenbarung 20, die Verse 1 bis 3 und Vers 10. Also wenn es um die Machtfrage geht, gibt die Bibel ganz klar die Antwort. Gott ist es, der dem Satan den zeitlichen und auch den inhaltlichen Spielraum vorgibt, in dem dieser sich bewegen darf. Im Lauf der Geschichte und im Leben jedes Einzelnen. Ich erinnere nur an Hiob, da wird es sehr anschaulich. Es ist also so, wie Luther gesagt hat, Satan ist nur der Kettenhund Gottes. Er liegt an der Kette, er hat einen gewissen Spielraum, der ihm aber vorgegeben ist durch diese Kette Gottes. Also bei der Machtfrage gibt es am Sieg Gottes nichts zu rütteln. Definieren wir den Sieg nur danach, wer hat am Ende die Macht, dann ist die Frage nach dem, wer gewinnt, tatsächlich ganz schnell und ganz einfach beantwortet. Bei der Machtfrage gibt es am Sieg Gottes nichts zu rütteln. Wie aber ist es bei der Beziehungsfrage zwischen Gott und den Menschen? Wenn wir die Frage nach dem Sieg nicht unter der Machtfrage, sondern unter der Beziehungsfrage stellen. Seit seinem Abfall von Gott ist es Satans Ziel, möglichst viele Geschöpfe in seinen Abfall mit hineinzuziehen und einen dauerhaften Keil zwischen den Schöpfer und seine Geschöpfe zu treiben. Das ist das erklärte Ziel Satans. Einen dauerhaften Keil zwischen möglichst viele Geschöpfe und den Schöpfer zu treiben. Und seit dem Sündenfall ist das dem Satan auch bei der weit überwiegenden Zahl der Menschen mit großem Erfolg gelungen. Wie viel sind denn gläubig? Sind es 3%? Sind es 5%? Ist doch die absolute Minderheit in dieser Welt. Bis zum heutigen Tage und im Lauf der Geschichte. Die weit überwiegende Zahl der Menschen lebt in Trennung von Gott. Und jetzt ist die Frage, bleibt es dabei? Oder wird sich an diesem Zustand noch einmal grundlegend und umfassend etwas ändern? Entscheidet sich die Frage nach dem Sieg auch daran, wie viele Menschen am Ende in der Gemeinschaft mit Gott leben? Dann ist der Sieg Gottes nach Auffassung mancher sehr zweifelhaft. Im Alten Testament wird uns nun mit dieser Geschichte David in Ziklag eine Begebenheit berichtet, in der unsere Frage nach meiner Auffassung eine sehr anschauliche Beantwortung findet. David ist noch auf der Flucht vor Saul, musste sogar ausweichen, musste bei dem Philisterkönig Schutz suchen, bekommt die Stadt Ziklag zugewiesen als Zufluchtsort und hält sich dort mit seinen 600 Männern, deren Frauen, deren Kindern, also das war ein ganz schöner Trupp, mit denen hält er sich 1 Jahr und 4 Monate in dieser Stadt Ziklag auf. Und das ist dieser Bericht, den wir gerade gelesen haben. Für mich sind die Begebenheiten des Alten Testaments immer wieder wie ein Bilderbuch zu den Lehraussagen des Neuen Testamentes. Was oft im Neuen Testament lehrhaft ausgesagt wird, sehr nüchtern, sehr klar, das wird oft im Alten Testament wie in einem Bilderbuch anschaulich dargestellt. Natürlich darf man Lehraussagen nicht aufgrund eines Bilderbuches begründen. Es muss immer erst die eindeutige neutestamentliche Lehraussage da sein. Dann darf man sich freuen an bildhaften Bestätigungen, die man im Alten Testament findet. Aber nie umgekehrt. Wer also aus einem alttestamentlichen Text und aus einem bildhaften Text allein eine Lehraussage ableitet, das ist gefährlich. Darauf werden wir dann auch noch im weiteren Verlauf dieser Tage kommen. Aber was eine große Freude und völlig legitim ist, wenn man von neutestamentlichen Aussagen ausgehend, jetzt im Alten Testament, bildhafte, anschauliche Modelle und Darstellungen dieser Lehraussagen wiederfindet. Und um so einen Text, um so ein anschauliches Bilderbuch zu unserer Frage, handelt es sich hier bei diesem Text aus 1. Samuel 30. Neben der persönlich erbaulichen Seite über Vertrauen, Gebet und Hilfe Gottes hat unser Text nämlich auch einen hochinteressanten Bezug auf Christus und seinen Sieg. So wie das Leben des Davids insgesamt ein prophetisches Modell auf Christus ist, so hat auch unser Text hier prophetischen Modellcharakter und möchte uns in einem Modell etwas anschaulich machen von dem vollständigen Sieg Christi über alle Macht des Feindes. Betrachten wir unseren Text deshalb heute einmal nicht so sehr von seiner persönlich erbaulichen, sondern mehr von seiner prophetisch-modellhaften, typologischen Seite her. David, das hatten wir schon gestern, David, der Geliebte, der Liebende, ist ein Typus auf Christus. Ziklag bedeutet übersetzt Ursprung. Ziklag heißt übersetzt Ursprung. Und Amalek heißt übersetzt Herrschervolk, Talbewohner, der das Volk aussaugt. Und von der Namensbedeutung her wird auch hier, denke ich, auf Anhieb klar, Amalek ist eine Abschattung von Satan und seinen Finsternismächten. Wenn wir diese drei Eckpunkte haben, David, Typus auf Christus, Ziklag, Ursprung, Amalek, eine Abschattung von Satan und seinen Finsternismächten, dann haben wir schon die drei großen, wichtigen Orientierungspunkte, um diese Geschichte prophetisch, modellhaft verstehen zu können. Es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, da waren die Amalekiter in den Süden und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alle, die darin waren, gefangen weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. So wie hier die Amalekiter in Ziklag in den Ursprung eingefallen sind, so ist auch Satan ins Paradies, dem Ort des Ursprungs des Menschen in der Gemeinschaft mit Gott, eingefallen und hat die Menschen durch die Verführung zum Ungehorsam als seine Gefangenen weggeführt. Unser Text betont, niemand wurde getötet. Das ist die gute Nachricht. Aber alle, die darin waren, vom Kleinsten bis zum Größten, wurden gefangen weggeführt. Das ist die schlechte Nachricht. Und diese doppelte Betonung des Textes ist wichtig. Ich sage noch einmal, in der Bibel steht nichts umsonst. Da ist nichts Überflüssiges, sondern alles dient dazu, dass Gott in irgendeiner Weise uns etwas deutlich machen und etwas sagen möchte. Und wenn dieser Text hier so massiv betont, alle weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten, aber niemand getötet, nicht ein einziger, der bei diesem massiven Überfall getötet worden ist, dann hat diese doppelte Bedeutung in diesem Text einen Sinn von Gott her. Sie will uns etwas sagen. Und ich meine, sie möchte uns zweierlei sagen. Zum einen, es wurde niemand getötet. Das bedeutet, es handelt sich um eine begrenzte Aktion. Niemand wurde in seiner Existenz ausgelöscht. Für niemand war dieser Einfall in Ziklag eine endgültige Vernichtung ohne jede Hoffnung. Für niemand. Niemand wurde getötet. Auf der anderen Seite war es eine allumfassende Aktion. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden gefangen weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Heilsgeschichtlich gedeutet, bedeutet dies, seit dem Sündenfall leben wir alle von Geburt an, wie es Kolosser 1, Vers 13 sagt, im Vollmachtsbereich, unter der Gewalt, unter der Herrschaft der Finsternis. Niemand ist davon ausgenommen. Es gilt für den schlimmsten Verbrecher genauso wie für den edelsten Menschen. Alle gleichermaßen. Gefangene des Satans, Gefangene der Sünde und des Todes, in der Gottesferne, getrennt von Gott. Wir lesen in Römer 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Alle sind abgewichen, Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Urteil Gottes über jeden Menschen, vom kleinsten bis zum größten. Versteht ihr, darum geht die Diskussion auch nicht so darum, ob ein Mensch ohne Gott nicht auch ein ganz edler Mensch sein kann. Es gibt auch unter der Vollmacht des Satans Menschen ganz unterschiedlicher Art. Nicht jeder Mensch ist ein Massenmörder und ein Vergewaltiger. Es ist nicht die ethische Dimension, um die es geht. Es ist schlicht die Frage, unter welcher Herrschaft jemand lebt. Und da gibt es ein Reich Gottes und da gibt es ein Reich der Finsternis. Und der edelste Mensch, nach menschlichen Maßstäben, der edelste Mensch, bedarf dieser Errettung raus aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis, aus der Gefangenschaft Satans, der Sünde und des Todes, genau gleich wie der größte Massenmörder und Vergewaltiger. Das ist kein Unterschied. In der ethischen Abstufung gibt es Unterschiede. Aber nicht in dem grundsätzlichen, in welchem Vollmachtsbereich lebst du eigentlich. Und wer sich nicht durch Jesus Christus versetzen lässt aus dem Vollmachtsbereich der Sünde, der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wer sich nicht versetzen lässt, der geht ins Gericht. Der ist, wie es heißt, hinweg vom Angesicht des Herrn verloren. Darüber ist ja noch keine Frage getroffen, was jetzt am Ende der Wege Gottes sein wird. Aber erstmal ist ganz klar, dass er nicht im Reich Gottes, nicht in seiner Gottesherrschaft aufgenommen ist. Und das müssen wir so klar sagen, dass es eben nicht die Frage ist, wie gut oder wie schlecht ist ein Mensch, sondern lebst du in Deutschland oder lebst du in der Schweiz, das entscheidet's. Ja? In welchem Reich, unter welcher Vollmacht lebst du? Und darum ist das eine ganz wichtige Aussage. Alle wurden gefangen weggeführt. Vom kleinsten bis zum größten. Das sage ich mal, vom kleinsten bis zum größten Sünder. Alle untauglich. Nicht einer, der erreicht die Herrlichkeit Gottes. Es handelt sich also auch heilsgeschichtlich um eine allumfassende, ausnahmslose Gefangennahme der Menschen unter die Macht Satans. Es handelt sich aber auch heilsgeschichtlich um eine begrenzte Aktion Satans. Wir lesen in 1. Timotheus 2, Vers 4, unser Rettergott. Hier steht nicht nur unser Gott, hier steht wirklich unser Rettergott. Da will Paulus nochmal was deutlich machen, um was es ihm jetzt geht im Wesen und im Ziel dieses Gottes. Unser Rettergott steht hier, will. Was will denn unser Rettergott? Dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, so wie durch die Amalekiter niemand getötet wurde, niemand in seiner Existenz ausgelöscht wurde, niemand ohne jede Hoffnung durch diesen Einfall war, sondern so wie für jeden unter der Gefangenschaft der Amalekiter immer noch diese Hoffnung auf Befreiung blieb, so auch heilsgeschichtlich. Gott will den Zustand der Gefangenschaft unter Sünde, Tod und Teufel für jeden Menschen beenden. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das bedeutet, niemand befindet sich in einer Situation ohne Hoffnung. Für niemand hat dieser Einfall in Ziklag, im Bilde gesprochen, eine Situation geschaffen, aus der es keine Rettung und für die es keine Hoffnung mehr gäbe. Es gibt Hoffnung für alle. Niemand wurde
getötet.
Wir lesen in Vers 6. Tu mal was, Bruder. Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Ein jeder um seine Söhne und seine Töchter. Aber David stärkte sich in Jahwe, seinem Gott. Wenn Menschen ein schweres Unglück trifft, dann suchen sie immer nach einem Schuldigen. Ist Ihnen sicherlich auch schon aufgefallen, ja? Da kann dann am Ende eine Flutkatastrophe kommen, dann fragt man noch, was hätte man anders machen können. Immer wenn irgendetwas passiert, sucht der Mensch einen Schuldigen. Der braucht das. Ist nicht schlimmer, als wenn man vorm Unglück steht, wo man meint, da konnte man nichts machen. Denn das vermittelt den Eindruck, man hat es gar nicht in der Hand. Und das möchte man sich ja nicht eingestehen. Also braucht man einen Schuldigen, der was falsch gemacht hat und den man haftbar machen kann. Den man als Blitzableiter für all das Schlimme, was jetzt passiert ist, haftbar machen kann. Was immer an Schlimmem passiert, Hauptsache man hat jemand, den man dafür haftbar machen kann. Das scheint ganz tief im Menschen angelegt zu sein. Und das lesen wir auch hier. Aus dieser ganz tiefen persönlichen Erbitterung heraus wollen die Männer Davids David töten. Ich höre schon, was da kommt. David, warum hast du uns hierher geführt? Und David, warum waren wir alle weg und die waren hier alleine? Da gab es bestimmt viele Punkte, die man so im Laufe der Zeit David vorwerfen konnte. Merken wir das auch in uns? Diesen Reflex, wenn irgendwas schlecht läuft, irgendjemand uns dafür zu greifen, der schuld ist, dem Vorwürfe zu machen? Müssen wir uns bewusst machen, dass wir diesem Reflex nicht erliegen, sondern das von Gott her sehen lernen und nicht irgendjemand als Sündenbock in unserer Umgebung haftbar machen wollen. Aber dieses Prinzip, einen Sündenbock zu brauchen, ist im Laufe der Geschichte auch in der Beziehung des Menschen zu Gott immer wieder zum Tragen gekommen. Immer wieder hat der Mensch Gott bittere Vorwürfe gemacht. Und bis heute ist die alte, meist vorwurfsvoll gemeinte Frage, warum lässt Gott all das Leid zu? Ein Dauerbrenner. Liegt genau auf dieser Linie. Aber während es hier bei David schließlich nicht zum Äußersten kommt, er wird schließlich nicht gesteinigt, so ist es bei Christus auch zu diesem letzten Schritt der persönlichen Haftbarmachung für die Schuld und Sünde der Welt gekommen. Im Psalm 69, Vers 4 lesen wir die Christusprophetie: Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Das Christusprophetie, hier spricht Christus. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Das ist die persönliche Haftbarmachung des Christus für alle Schuld und Sünde dieser Welt. Es gibt im Alten Testament eine ganz interessante göttliche Anordnung. Im Alten Testament, in der Tora, da gibt Gott ja auch viele zivilrechtliche, strafrechtliche, verwaltungsrechtliche Anweisungen, weil er ja der Gott des ganzen Volkes auch in seiner äußeren Form war. Und da heißt es unter anderem, ich weiß gar nicht, wo das steht, mir fiel das nur jetzt gerade ein, wenn ein Eigentümer einen stößigen Ochsen hat, der Schaden anrichtet und unter anderem eben Menschen vielleicht tötet, dann wurde der Besitzer, der Eigentümer dieses Ochsen haftbar gemacht und musste entsprechend eine Schadensersatzleistung zahlen. Er wurde haftbar gemacht für das, was sein Ochse angerichtet hat. Und schon die Brüder, die vor uns waren, die haben gesagt, Satan ist letztlich auch ein stößiger Ochse, für den Gott als der Schöpfer die letzte Verantwortung übernimmt. Und Gott lässt sich haftbar machen für das, was dieser Ochse angerichtet hat. Das ist auch eine prophetische Dimension. Gott verlangt vom Menschen nie etwas, was er nicht selber bereit ist zu tun. Und wenn Gott einen Menschen dafür in Anspruch nehmen lässt, dass dessen Ochse was angerichtet hat, sagt Gott, das lasse ich für mich auch gelten. So weit geht es hier in unserer Geschichte bei David nicht. Dieses prophetisch-modellhafte ist nicht in allen Einzelzügen zu übertragen, sondern natürlich nur in bestimmten Vergleichspunkten. Wir sehen das hier angedeutet, ohne dass es bei David zu dieser persönlichen Haftbarmachung dann letztlich gekommen wäre. Wir lesen hier in dieser Stunde äußerster Not für David in Vers 6, aber David stärkte sich in Jahwe, seinem Gott. Wie stärkt man sich denn in Jahwe, seinem Gott? Nun ganz wesentlich im Gebet und im Wort Gottes. Das sind diese beiden großen Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, damit wir uns in den Stunden unserer Not in ihm stärken können. Wir lesen im Psalm 62, Vers 8, vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet vor ihm aus euer Herz, Gott ist unsere Zuflucht, Sela. Da wird etwas deutlich, wie man sich im Gebet in seinem Gott stärken kann. Gott vertrauen, vertraut auf ihn alle Zeit, Gott vertrauen. Dann schüttet vor ihm aus euer Herz. Kennen Sie diese Art des Gebetes, wo man sich nicht nur noch ein paar gute, gefilterte, geschliffene Formulierungen vor Gott zurechtlegt, so ein bisschen als wenn man ein Gedicht aufsagt? So ein Bereich, der so astrein ist, den bringt man vor Gott und so eine ganze persönliche, notvolle Dimension unseres Lebens, die bleibt irgendwie raus. Wir meinen, vor Gott müssen wir so einen Filter einbauen, bevor wir mit ihm reden können. Hier kommt, schüttet vor ihm aus euer Herz. Weißt du, was ausschütten ist? Da wird nicht gefiltert und sortiert. Wenn ihr ausschüttet, schüttet ihr aus. Das ist die Freiheit, die wir haben dürfen im Gebet. Die ganze Not unseres Herzens in einer Weise mit grammatikalischen Fehlern, mit Halbsätzen, mit Schreien, mit der ganzen Emotion unserer Seele auszuschütten vor ihm. Nur so können wir die Befreiung und die Stärkung erleben. Schüttet vor ihm aus, habt diese Freiheit, das dürft ihr tun. Gott ist unsere Zuflucht. Und dann Sela. Ganz merkwürdig, dieser Ausdruck taucht in etlichen Psalmen auf, immer wieder, so nach ein paar Versen. Sela. Die Gelehrten wissen nicht ganz, was das bedeuten soll. Die einen sagen, das ist schlechterdings ein Pausezeichen und sollte aussagen, dass jetzt das Singen des Psalmes eine Pause erfährt und es vielleicht zu einem instrumentalen Zwischenspiel kam, eine Pause. Andere sagen, das heißt eigentlich übersetzt bedeutet es empor, empor. Und soll heißen, dass der Psalmist, der Beter, der Sänger ganz bewusst jetzt seinen Blick empornimmt zum Herrn. Beides eine schöne Bedeutung. Innezuhalten, Pause zu machen mit dem eigenen Reden und jetzt mal emporzuschauen auf ihn, unseren Herrn. Die Verheißung in seinem Wort ganz persönlich in der konkreten Situation zu nehmen. So geschieht das, dass man sich stärken kann in Jahwe, unserem Gott. Wir lesen in den Versen 8 bis 10. Und David befragte Jahwe und sprach, auch schön, Da kommt eine Frage, da wird nicht losgestürmt oder alles hingeschmissen. Er nimmt Kontakt auf, er fragt Gott, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie erreichen? Und Gott sprach zu ihm, jage nach, denn du wirst sie gewisslich erreichen und du wirst gewisslich erretten. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren, und sie kamen an den Bach Besor, wo die Zurückbleibenden stehen blieben. Und David jagte nach, er und 400 Mann, denn 200 Mann blieben stehen, welche zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen. Seht, so wie David sich mit der Wegführung der Einwohner Ziklags nicht einfach abfand, Pech gehabt, nichts zu machen, aussichtslos, sondern sich nun aufgrund einer göttlichen Verheißung aufmacht, um die Gefangenen zu befreien. So hat auch Christus sich aus der Herrlichkeit des Vaters aufgemacht, um uns aus der Gefangenschaft Satans zu befreien. Gott gibt sich nicht geschlagen. Gott findet sich damit nicht ab. Gott gibt nicht auf. Gott lässt nicht laufen. Er sandte seinen Sohn, heißt es in Jesaja 61, Vers 1, um Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und auch Christus handelt bei seiner großen Befreiungsaktion aufgrund eines göttlichen Verheißungswortes. Er geht in der Verheißung des Vaters seinen Kreuzesweg. Und wie lautet diese Verheißung? Wir finden sie zusammengefasst in Philipper 2, die Verse 10 bis 11. Da heißt es, er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommt die Verheißung des Vaters, die Perspektive, die der ihm mitgegeben hat für diesen Kreuzesweg. Auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, Herr ist Jesus Christus, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das ist die Verheißung, aufgrund derer unser Herr seine Befreiungsaktion am Kreuz durchgeführt hat. Und seht, hier steht, dass jedes Knie sich beuge. Und dann wird, wie wir das auch gestern schon hatten, nochmal alle Bereiche werden angesprochen. Der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Gemeint ist die Welt der Totenräume, die Totenreichsräume. Und jede Zunge bekennt, Herr ist Jesus Christus. Das heißt, Gott schickt seinen Sohn ans Kreuz mit der Perspektive, dass durch das, was er dort tut, einmal jede Zunge im Universum bekennen wird, Herr ist Jesus Christus. Und wir wissen aus dem ersten Korintherbrief, Herr ist Jesus, kann niemand sagen, außer im Heiligen Geist. Und hier wird ausgedrückt, dass Gott durch Gericht und Gnade, durch viele schwere Gerichte, durch harte Wege, durch das Feuer des Gerichts, durch den Feuersee, wie es die Bibel sagt, was wir nie verschweigen dürfen, ganz wesentliche, schwere Gerichtsschritte Gottes, dass er dabei aber doch immer den Prozess der Erneuerung, der Veränderung, der Verwandlung des Menschen anstrebt. Dass bei Gott Gericht nie rein destruktiven Vergeltungscharakter hat, sondern immer positiven Zurechtbringungscharakter. Da könnte man jetzt viel sagen, da fehlt mir heute die Zeit, darauf kann ich nicht eingehen. Aber dass durch viele Gerichtswege Gottes hindurch der Sohn bei seinem Kreuzesweg vom Vater diese Verheißung, diese Perspektive gibt, wenn du diesen Weg gehst, mach dich auf, geh ans Kreuz, erniedrige dich und ich sage dir zu, dass in deinem Namen jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, Herr ist Jesus
Christus.
Nun gibt es Menschen, nicht Menschen, Geschwister, Brüder und Schwestern, die meinen, naja, dieses Herr ist Jesus Christus, das wird eben jedem Einzelnen als Bekenntnis abgezwungen. Also da wird eben sozusagen im Bild gesprochen, das Messer an die Kehle gesetzt und dann, na, sag's, Herr ist Jesus, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Was für eine Verherrlichung. Würden Sie glücklich sein, wenn Sie Ihrem Kind mit der Knute drohen, jetzt sagst du, dass du mich liebst. Ja? Du sagst, dass du mich liebst. Eine Woche Fernsehverbot. Sagst du jetzt, dass du mich liebst? Absurd. Absurd. Das heißt, ein Bekenntnis, Herr ist Jesus Christus, oder wie es im Jesaja 45, Vers 23, der Parallelsteller heißt, da heißt es, dass Gott sich geschworen hat, dass jedes Knie sich beugen wird und dass man sagen wird, nur in Jahwe ist Gerechtigkeit und Stärke. Das ist dieses alttestamentlich dahinterstehende Zitat, Jesaja 45, Vers 23. Das wird ein Bekenntnis sein. Nur in dir, Herr, ist Gerechtigkeit und Stärke. Das schafft Gott. Das schafft Gott aber durch echte Zerbruch und Erneuerung im Innern der Menschen. Bei uns läuft es doch auch über Zerbruch unseres Lebens. Und Gott hat viele Möglichkeiten, seine Geschöpfe durch Gericht und Zerbruch zurückzulieben und zu erneuern zu diesem Bekenntnis. Darum ist auch dieser Ausdruck, der hier steht, und jede Zunge bekenne, im Griechischen der Ausdruck ex homologeo. Logeo heißt sprechen, homo heißt übereinstimmen und ex heißt aus sich heraus. Und dieser zusammengesetzte Begriff ex homologeo heißt aus sich heraus mit jemandem übereinstimmen und ihn preisen. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Dieses Wort kommt im Neuen Testament 7-mal vor. 7, auch wieder schön, Zahl der Vollendung. 7-mal vor. Einmal hier im Philipper, an 6 weiteren Stellen, nenne ich jetzt nicht. Und in jeder einzelner dieser Stellen, können Sie ja selber mal nachforschen, in jeder einzelner dieser Stellen ist dieser Begriff ex homologeo positiv gebraucht. In jeder einzelnen, nur 2 als Beispiel, da kommen diese Christen zum Glauben und kommen jetzt und verbrennen die ganzen Bücher und okkulten Sachen, die sie hatten. Und dann heißt es da, sie kamen und bekannten ihre Taten und verbrannten dann da ihren alten Mist. Und wo das da heißt, sie kamen und bekannten ihre Taten, da steht ex homologeo. Oder als unser Herr sagt, Vater, ich preise dich, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Dieses ich preise dich, ex homologeo. Nur damit wir ein Gespür dafür bekommen, wie die Bibel diesen Begriff gebraucht und von daher auch verstehen können, wie dieser Begriff hier gebraucht ist, wenn es heißt, jede Zunge bekenne, dass da nicht das Bild dahinter steht, du hast den Dolch am Hals. Ja. Also, Christus wird vom Vater für seine Befreiungsaktion, für seinen Kreuzesweg, für seinen Weg der Selbsterniedrigung nichts Geringeres verheißen, als auch dem David hier in unserer Geschichte verheißen wurde. Nämlich, jage nach, denn du wirst sie gewisslich erreichen und du wirst gewisslich erretten. Das ist hier im prophetischen Bild nichts anderes. Du wirst sie gewisslich erreichen und du wirst sie gewisslich erretten. Was ist denn mit uns? Tauchen wir denn in der Geschichte irgendwo auf? Ich möchte nur einen Hinweis bringen. Wir als glaubende Gemeinde können uns wiederfinden in den 600 Mann des Davids, die ihn bei seiner großen Rettungsaktion begleiten. David zieht nicht alleine los. Er sagt nicht im Namen des Herrn, tschüss, geht los und heroisch, alleine durch ein Wunder macht er das alles. Die 600 Leute gehen mit. Und auch wenn 200 nicht mehr weiterkommen, sondern dann am Bach Schluss machen, noch 400 weiter, wird doch klar, auch später, alle sind auf die eine oder andere Weise, entweder, dass sie beim Gerät geblieben sind und das bewacht haben, damit die anderen freier und unbelasteter vorwärts ziehen konnten. Alle 600 Mann sind beteiligt an dieser großen Rettungsaktion des David. Und ihr Lieben, das ist unsere Stellung. Darum ist es wichtig, dass wir uns auch heute als Gemeinde, jeder Einzelne, mit hineinnehmen lassen in diese große Rettungsaktion unseres David, unseres Herrn. Und wenn es um evangelistische Aktionen geht, wenn es um Zeugnis geht, um Bekennen geht, da müssen wir dabei sein. Und gerade wenn wir wissen, was Gott alles macht und seinem Sohn zugesagt hat, dass wir uns nicht als Zuschauer bei dieser Rettungsaktion befinden, sondern dass wir dazugehören zu diesen 600, die mit ihm losziehen. Nicht nur gucken, wieso das mit der Befreiung läuft, sondern dabei sind, da mitmachen. Das möchte Gott. Das ist ganz wichtig, dass wir das nie missverstehen im Sinne von Passivität. Prima, Gott macht das, schauen wir zu. Da müssen wir bei sein. Und jeder, der diesen Horizont hat, doppelt und dreifach dabei sein. Der Höhepunkt unseres Textes findet sich dann in den Versen 18 bis 19. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts vom Kleinsten bis zum Größten. Weder Söhne noch Töchter, sogar die Beute fehlte nicht, sondern alles, was sie ihnen weggenommen hatten, alles brachte David zurück. Ja, fällt euch auf, wie oft hier alles kommt? Und wie oft hier kommt, es fehlte nichts und sogar die Beute. Ja, wozu redet denn Gott das? Damit wir wissen, dass David auch seine letzte Ziege zurückbekommen hat? Ist Gott das wichtig, dass wir das wissen? Das geht doch hier um die prophetische Dimension. Alles, nichts fehlt von der Beute. Da möchte Gott doch uns etwas mit vermitteln. Von dem großen, der großen Befreiungsaktion seines Sohnes. Eine vollständige, ausnahmslose Befreiung und Wiederbringung aller Gefangener und sogar aller Beute. Da sind wir wieder bei 1. Timotheus 2, Vers 4. Unser Retter Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aha, sagen einige. Gott will, aber er zwingt uns ja nicht. Was ist also mit denen, die nicht wollen? Ist Gott mit seinem Latein am Ende, wenn der Mensch nicht will? Was war denn mit Jona? Der wollte auch nicht. Gott hat ihn nicht vergewaltigt, aber Gott hat ihn auch nicht laufen lassen. Sondern Gott hat ein Gericht in das Leben des Jona gesandt, dass Jona irgendwann im Verlaufe dieses Gerichtes, ich glaube, es war spätestens im Bauch des Fisches, zu der Erkenntnis kam, doch nicht so verkehrt, was Gott da meint. Und dann einen ergreifenden Psalm schreibt im Bauch des Fisches. Ich denke, das war der ungewöhnlichste Ort, an dem je ein Psalm geschrieben wurde. Eine innere Verwandlung erfährt. Und dann übereinstimmt mit Gott und Gott kriegt den Jona genau an die Stelle, wo er ihn haben will. Auf der einen Seite durch Gericht, auf der anderen Seite aber ohne Vergewaltigung seines Willens, sondern durch ein Einwirken auf seinen Willen, dass er dann zu diesem persönlichen Übereinstimmen mit Gott und seinen Wegen kommt. Das lernen wir an Jona. Und deshalb ist es so paradox, wenn wir meinen, dass wenn unser Retter Gott will, dass alle Menschen errettet werden und der menschliche Wille sagt, nein, ich will aber nicht, dann haben wir zwei Willen, die gegeneinander stehen. So wie ein Vater und ein Kind öfter auch mal so eine Situation haben, dass zwei Willen gegeneinander stehen. Ja, bitte und? Wessen Wille geschieht? Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Die Bibel sagt im Psalm 135, Vers 6, alles, was Jahwe wohlgefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und allen Tiefen. Alles, was ihm wohlgefällt. In Jesaja 46, Vers 10 spricht der Herr, der ich von Anfang an das Ende verkündige, von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Oder Epheser 1, Vers 11. Wir sind zuvor bestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles, zweimal unterstrichen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Also, wessen Wille setzt sich durch? David, im Bild unserer Geschichte, hat eben nicht nur seine beiden Frauen befreit. Und so befreit Christus auch nicht nur seine Gemeinde und sein Volk Israel, sondern wir lesen ganz pointiert, alles brachte David zurück. Und so wird auch Christus alles zurückbringen in die Lebensgemeinschaft mit dem Vater. Johannes 12, Vers 32, da spricht unser Herr, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Ja, steht das da oder steht das da nicht? Sogar die Beute brachte David vollständig zurück. Die letzte jämmerliche Ziege wurde zurückgebracht. Und heilsgeschichtlich denke ich hier an die Schöpfung, die in den Fall des Menschen mit hineingezogen wurde. Römer 8, Vers 21, diese große Verheißung, dass auch selbst die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Selbst die Schöpfung. Und Psalm 145, Vers 9, die Erklärung. Jahwe ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Auch die Schöpfung. Gibt ja viele im grünen Bereich ausgesprochen naturliebend. Ich verstehe zwar mal nicht, warum sie gegen Abtreibung nichts haben, aber um den letzten Wahl kämpfen. Das ist für mich immer so eine gewisse Paradoxie. Aber nehmen wir es mal positiv. Da gibt es Menschen, die um die Schöpfung und um die Tierwelt sich wirklich ernsthaft echt Sorgen machen und darum kämpfen. Und das ist aller Ehren wert. Steht auch Christen gut an. Und das ist bei Gott schon allemal so. In diesem Bereich ist Gott ein engagierter Grüner. Ja, der lässt seine Schöpfung nicht vor die Hunde gehen. Auch selbst die Schöpfung wird freigemacht werden. Gut über alle seine Werke. Also, das ist das heilsgeschichtliche Programm Gottes, so wie es auch das Ziel der Befreiungsaktion des Davids war. Alle, alles, nichts und niemand bleibt in der Gefangenschaft des Satans zurück. Alles bringt Jesus Christus zurück zu Gott. Römer 11, Vers 32. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Das eine alle entspricht dem anderen alle. Alle in den Unglauben eingeschlossen, alle gefangen, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Auf dass er alle begnadige. Alle zurückgeführt, vom Kleinsten bis zum Größten, steht auch in unserem Text, genau als Äquivalent zur Wegführung, auch bei der Errettung. Dieselbe Formulierung. 1. Korinther 15, Vers 22. Denn gleich wie, der Mathematiker setzt jetzt zwei parallele Strichchen, Gleichheitszeichen, gleich wie. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, gibt es da irgendeine Ausnahme? Nein, gleich wie in Adam alle sterben. Also werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und mit welchem Ziel? 1. Korinther 15, Vers 28. Auf dass Gott sei alles in allen. Ich habe gefragt, was ist das Ziel der Geschichte? Hier haben wir es in einem ganz kurzen, prägnanten Satz. Auf dass Gott sei alles in allen. Das ist das Ziel der Geschichte Gottes. Was wäre das auch für einen Sieg Jesu, wenn ein großer oder gar der größte Teil der Geschöpfe Gottes für alle Zeiten endlos im Tod und in der Gottesferne dahin vegetieren müsste, dann hätte es Satan ja letztlich doch geschafft, einen dauerhaften Keil zwischen dem Schöpfer und seine Geschöpfe zu treiben. Und dann müsste doch eigentlich, weil Satan doch dann sein Ziel erreicht hätte, er als der eigentliche Sieger bezeichnet werden. Denn sein Programm, möglichst viele Geschöpfe aus der Gemeinschaft von Gott fernzuhalten, das wäre ja aufgegangen, hätte er ja erreicht, hätte er ja geschafft. Verstehen wir, dass deshalb die Frage nach dem Sieg so wichtig ist, wie definiere ich den? Nur über die Machtfrage oder über die Beziehungsfrage? Dann hätte sich ja nicht Gottes Heilswille, sondern der Unheilswille Satans im Lauf der Welt- und Heilsgeschichte am Ende durchgesetzt. Die Machtfrage allein stand nie wirklich zur Debatte. Aber die Beziehungsfrage siegreich zu gestalten und alle seine Geschöpfe in die Lebens- und Liebesgemeinschaft mit sich zurückzuführen, durch Gericht und Gnade, durch eine Hölle, einen Feuersee, durch viel harte, ernste Gerichte, seine Geschöpfe am Ende doch in die Lebens- und Liebesgemeinschaft mit sich zurückzuführen. Das ist der eigentliche Kern der Heilsgeschichte Gottes. Und diese große Befreiungsaktion Gottes durch den Sohn endet erst mit der Befreiung auch des letzten seiner Geschöpfe. Ich möchte schließen mit einem Wort aus Offenbarung 5, Vers 13. Johannes bekommt in der Offenbarung einen Blick von all dem, was sich an schlimmen apokalyptischen Gerichten über diese Erde noch ergießen wird, bevor dann das Reich Gottes auf dieser Erde auch aufgerichtet wird. Die sind so schlimm, diese Gerichte, was er da sieht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie im Nachrichten davon Tsunami und hier wieder ein Brand und so, das geht einem doch schon so nah, wenn es, ich sag mal, ein paar hundert betrifft. Ist doch schlimm. Und hier betrifft es mal drei Viertel und mal zwei Drittel der Menschen, die dabei draufgehen. Und das wird beschrieben in einer unglaublich umfassenden Katastrophe. Und all das muss Johannes sehen und aufschreiben. Ja, da geht man doch schier dran kaputt. Und Gott ist gnädig, auch mit seinem Knecht Johannes. Bevor er ihm all diese schlimmen Endperspektiven und Durchgangsgerichte der Offenbarung schauen lässt, bevor er all das sehen und ertragen und aufschreiben muss, gibt Gott ihm eine Perspektive für das, was am Ende all dieser Gerichte stehen wird. Und das lesen wir in Offenbarung 5, Vers 13. Da darf er schauen und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist. Merken wieder alles, 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 jeden, jeder Bereich. Ja, da taucht es wieder auf. Und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei der Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Äon zu Äon. Und damit hat dann die Frage, wer gewinnt, Gott oder Satan, in jeder Hinsicht ihre herrliche und abschließende Beantwortung gefunden. Amen.